Wenn also wir alle mehr bei Amazon oder anderen Online-Händlern kaufen, dann tut sich der stationäre Handel entsprechend schwerer. Es leben die Viertel, die Städte von der Urbanität, die eben von Erdgeschossen ausgestrahlt wird. Für mich gibt es den Klimawandel eindeutig als einen der Megatrends. In Wahrheit bieten wir die Leistungen unserer Plattform, die wir im Regelfall selbst konsumieren, jetzt auch Dritten an. In unserer DNA liegt es, Projekte zu entwickeln und die auch umzusetzen. Von unserem Bauchladen, unserer Pipeline, die über 60.000 Einheiten umfasst, wollen wir möglichst viel, möglichst rasch in Bau bringen.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Ausgabe. Am Mikrofon ist Michael Diwe. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Finale der 8. Podcast-Staffel und tja, mittlerweile sind über 50 Folgen erschienen. Das sind über 2500 Minuten Hördauer, wir haben mal nachgerechnet. Wir hatten 81 Gäste im Interview und ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Staffel thematisch wieder viel Wissens- und Hörenswertes präsentieren konnten. So, und heute gibt es, Sie kennen das schon, unsere große Bonusfolge. Wir wollen ausgewählte Themen des Jahres nochmal unterstreichen, Revue passieren lassen, einordnen und natürlich Ihnen Lust machen, die ein oder andere Folge anzuhören, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Und dazu unser passender Gast für Reflexion und Ausblick, Daniel Riedl, Mitglied im Vorstand von Vonovia, dort zuständig für das BUWOG-Geschäft in Österreich und für das Bauträgergeschäft der BUWOG in Deutschland. Herzlich willkommen, Daniel Riedl.
Danke und hallo. Danke vor allem an das ganze BUWOG-Podcast-Team, das das großartig macht. Der Erfolg gibt Ihnen recht.
Das freut uns sehr und Sie sind Wiederholungstäter. Wir haben schon zweimal miteinander die Geschehnisse und die Themen des Jahres eingeordnet, ein bisschen Revue passieren lassen. Ich erinnere mich, ich habe Sie letztes Jahr gefragt, was war das für ein Jahr? Und ich betreibe Fragenrecycling und frage, ja, was war das für ein Jahr, das 2024?
Ich würde sagen, ein durchwachsenes Jahr, weil es noch von den Ausläufern der Krise geprägt war, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ja vor wenigen Wochen angekündigt, wieder bauen zu wollen, massiv investieren zu wollen als Vonovia. Das bedeutet für uns als BUWOG, als Bauträger des Konzerns, natürlich Aufträge. Das bedeutet sichere Jobs. Das bedeutet, dass wir wieder einen Beitrag zur Entspannung an den Wohnungsmärkten leisten können. Und das ist natürlich mehr als nur Good News für uns und für die gesamte BUWOG-Mannschaft.
Also das Jahr 2024 endet dann doch irgendwie mit einem Lichtblick, oder?
Genau. A, versöhnlich, weil die Krise sich doch dem Ende zuneigt, die Immobilienwerte sich stabilisieren. Ich glaube, auch viele unserer potenziellen Kunden verstanden haben, dass es nicht mehr billiger wird. Daher vielleicht der Wohnungskauf im Tal, in der Talsohle der Preisentwicklung doch Sinn ergibt. Und all das stimmt mich, stimmt uns, glaube ich, generell als Vonovia im Vorstand, aber auch als BUWOG-Team sehr positiv.
Sehr schön. Und wir gehen mal rein in ein paar Themen, die wir in diesem Jahr hier im Podcast hatten. Es geht ja immer wieder auch darum, welche Szenarien für die Zukunft der Städte und Quartiere von morgen es gibt. In Folge 38 lautete das Thema urbane Zukünfte und im Podcast durften wir Oliver Seidel begrüßen. Gastprofessor der Jade-Universität in Wilhelmshaven. Wir hören mal kurz in die Folge rein. Ich wollte von Oliver Seidel wissen, was sind die wichtigsten Megatrends, die auf die Zukunft einwirken? Hier ein kurzer Ausschnitt.
Ja, leider ist es eigentlich nur ein riesiger Megatrend, der momentan den größten Druck ausübt, und das ist die Klimakrise. Der Klimawandel ist mittlerweile ja auch überall angekommen und auch akzeptiert bzw. erkannt worden. Und das Thema der Klimakrise führt natürlich zu enormen Veränderungen. Auf der einen Seite müssen die Städte klimaresilienter ausgestaltet werden und gleichzeitig müssen wir unseren Lebenswandel ändern, damit wir diesen Planeten noch auch für zukünftige Generationen zur Verfügung stellen können bzw. ihn erhalten.
Ja, Herr Riedl, also eigentlich gibt es, so unser Experte Oliver Seidel, nur einen großen Megatrend, der Klimawandel. Was also tun in Neubau und Quartiersentwicklung, um das Beste draus zu machen oder dem entgegenzuwirken?
Zunächst zur Einordnung. Für mich gibt es den Klimawandel eindeutig als einen der Megatrends, aber für mich gibt es zusätzlich noch das Thema Urbanisierung, also Zuzug in die Städte, und das Thema Alterung, Alterspyramide, also die Bevölkerung altert in Summe. Die Leute leben zum Glück länger, was ja was Positives ist, bleiben dadurch aber auch länger in ihren Wohnungen. Wir brauchen Zuzug und dadurch entsteht zusätzlicher Wohnungsbedarf. Für mich die drei wesentlichsten Megatrends neben dem Thema künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, die uns da zusätzlich noch beschäftigt. Aber zurück zum Klimawandel. Das ist ein ohne jede Diskussion ernstzunehmendes Thema für uns als Bauträger. Wir tragen da auch entsprechende Verantwortung. Das kann zum Teil heißen, dass man nicht jedes in die Jahre gekommene Objekt abreißen muss und was Neues bauen muss, sondern Bestände entsprechend umnutzen soll. Heute haben wir zum Beispiel hier in Berlin in Spandau mit den Getreidespeichern getan oder auch beim Hellinghof in Grünau bei 52 Grad Nord getan und gezeigt, dass man aus Beständen tatsächlich auch was machen kann. Die Ressource Boden bestmöglich zu nutzen ist eine Aufgabe. Der Hochhausbau oder das dichte Bauen hat immer so ein Geschmäckle, würden die Schwaben sagen. Aber durch diese Dichte brauchen wir deutlich weniger versiegelte, verbrauchen wir deutlich weniger versiegelte Fläche. Wir sehen das unter anderem auch an den Baukosten. Wir haben zum Beispiel analysiert, wieso bauen wir in Berlin leicht teurer, als das in Wien ist. Weil wir in Wien kompaktere und dichtere Baukörper haben, größere Volumina in den Baukörpern unterbringen können und in Berlin es kleinere Baukörper sind, also quasi im Park, Punkthäuser und so weiter, das verbraucht sehr viel Fläche. Und wenn wir vom Flächenverbrauch runterkommen wollen, dann müssen wir aus meiner Sicht eben auch deutlich dichter bauen. Natürlich heißt das auch weniger Einfamilienhäuser und mehrgeschossiger Wohnbau in der Konsequenz. Natürlich heißt das auch, sich mit Baustoffen auseinanderzusetzen, verbaute Baustoffe zurück in den Kreislauf bringen. Haben wir auch beim Baustoffcontest interessante Ansätze schon im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gesehen. Wir sind aus Buwok ja da auch bei Madasta entsprechend aktiv. Also in Summe, wir tragen da Verantwortung. Wir haben da unseren Beitrag zu leisten in unterschiedlichsten Facetten. Wenn ich zum Beispiel an Sponge City Themen denke, bei 52 Grad Nord, haben wir Regenwasserretention in einem coolen Wasserbecken, nämlich cool im Sinne von auch kühlenden Wasserbecken im Sommer untergebracht, können Starkregenereignisse abfangen und so weiter und so fort. Also Nachhaltigkeit hat im Development beim Bauen viele Facetten und wir wollen da unserer Verantwortung auch gerecht werden.
Sie haben das Thema urbane Dichte angesprochen und den Hochhausbau. Ist das ein Zusammenhang, den man eigentlich immer wieder neu erklären muss, dass urbane Dichte eine Voraussetzung ist dafür, dass ich auch Wohnumfeldqualitäten schaffen kann, dass ich Boden sinnvoll ausnutze?
Genau, aber das eine ist nicht im Widerspruch zum anderen, nämlich urbane Dichte durch zum Beispiel Hochhausbau bedeutet nicht, dass man Hochhaus an Hochhaus baut und dazwischen keine Freiflächen lassen soll, sondern auch das dichtere Bauen bringt stadtplanerische Herausforderungen, weil eben die Flächen zwischen den Häusern in der Stadtentwicklung auch gestaltet werden müssen. Es für die Hochhausbewohner eben auch Flächen braucht, wo man spazieren gehen kann, mit dem Kinderwagen unterwegs sein kann und so weiter und so fort. Also Dichte auf der einen Seite und urbane Qualität ist nichts, was sich ausschließt, aber eben von Profis bewerkstelligt werden muss.
Also vieles, was man tun kann, um in den Klimawandel einzugreifen oder bestmöglich das, was wir heute planen, so zu gestalten, dass es mit der Nachhaltigkeit funktioniert. Schauen wir mal eine weitere Folge an. In diesem Jahr haben wir in Folge 40 gesprochen mit Anne Tischer. Sie ist Gründerin des Netzwerks Frauen in Führung. Das Thema lautet auf dem Weg zu mehr Diversity. Hören wir mal kurz rein. Wo steht die Immobilienbranche beim Thema Frauenförderung? Das wollte ich von ihr wissen und das hat sie geantwortet.
Ja, leider ist da auch noch heute viel Luft, also 5 Jahre nach der Vereinsgründung, noch viel Luft nach oben. Aktuell gibt es jetzt eine Studie zum Beispiel mit Zahlen aus 2022. Danach ist nur jede 10. Position im Top-Management der Immobilienbranche mit einer Frau besetzt. Und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, an einem Tisch mit 10 Plätzen sind da eben noch 9 Stühle mit Männern besetzt und nur einer mit einer Frau. Und das ist natürlich zu wenig. Also das ist das Gegenteil von Diversität. Und deshalb ist da in der Immobilienbranche noch viel Verbesserungsbedarf. Man merkt es auch nach wie vor auf großen Veranstaltungen oder Messen, Expo Real zum Beispiel. Das ist immer noch ein sehr männerdominiertes Bild, allein wenn man durch die Hallen geht. Es hat sich schon etwas getan. Also man sieht, es wird langsam bunter und man sieht auch mehr Frauen auf den Bühnen. Ja, man sieht sie auch öfter in Führungspositionen. Also da tut sich was. Aber es geht immer noch relativ langsam vorwärts.
Also, es geht noch relativ langsam vorwärts, sagt Expertin Anne Tischer bei uns im BUWOG-Podcast. Die Folge 40 ist das. Ja, Herr Riedel, was tun Sie, was tut die Branche, was tut die BUWOG, um das zu verbessern, damit es vorwärts geht und irgendwo auch bei diesem Thema Frauen in Führung Teil der Lösung zu sein?
Zunächst würde ich sagen, ich teile die Einschätzung der Frau Tischer, dass es hier Luft nach oben gibt. Wenn Sie sich die 10 Stühle im Aufsichtsrat der Vonovia ansehen, dann sind 6 davon von Frauen belegt. Also wir haben 60% Frauenquote im Aufsichtsrat, wir haben 20% Frauenquote im Vorstand, das ist weniger, mit der Ruth Wehrhahn, eine HR-Expertin, die auch für das Handwerk jetzt zuständig ist. Wir haben mit der Eva Weiß eine Geschäftsführerin in der BUWOG. Wir haben mit der Petra Langemann in der BUWOG Immobilientreuhand eine Geschäftsführerin. Also wir haben Frauen in Führungspositionen bei uns. Das ist wichtig. Das ist aber ohne Wenn und Aber auch bei uns noch zu wenig. Daher braucht es Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen, um es Frauen zu ermöglichen, in Führungspositionen bei uns oder generell in der Branche zu kommen. Meine Tochter schreibt gerade ihre vorwissenschaftliche Arbeit. Wir haben dieses Wochenende zum Thema New Work. Wir haben dieses Wochenende gemeinsam recherchiert, unterschiedliche Dissertationen, Diplomarbeiten und anderes gelesen und studiert. Für die Gen Y und Gen Z ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Thema. Und das hat mit den Rahmenbedingungen zu tun, die Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen. Also die Vereinbarkeit im Job mit der Familie, flexibles Arbeiten, die Arbeitsbedingungen ganz generell, auch die Möglichkeit, wenn man aus dem Mutterschutz zurückkommt, auch als Führungskraft in Teilzeit arbeiten zu können, Jobsharing, unterschiedlichste Themen, die da wichtig sind. Als Vonovia unterstützen wir unsere MitarbeiterInnen auch dabei, Pflegekräfte zu suchen, Haushaltsunterstützung zu suchen und Ähnliches, weil all das dazu beiträgt, dass Frauen eher in eine Führungsrolle in einem Unternehmen wie unserem, egal ob jetzt die Vonovia oder die BUWOG, kommen können. Das ist uns wichtig, das ist mir wichtig. Ich empfinde die Zusammenarbeit mit Frauen, hier ganz konkret zum Beispiel mit der Eva Weiß, als äußerst bereichernd. Und aber nochmal, da ist weiter Aufholbedarf, da trägt jedes Unternehmen entsprechende Verantwortung.
Also mehr Sichtbarkeit und bessere Rahmenbedingungen für Frauen in Führung, von denen am Ende ja auch alle profitieren. Sie haben es gesagt, die Gen Z ruft ja nach Möglichkeiten wie Elternzeit, bessere Rückkehr aus der Elternzeit, Teilzeit, Jobsharing, solche Angebote.
Genau, und wenn wir in Zukunft für Mitarbeiterinnen attraktiv sein wollen, dann haben wir diese Rahmenbedingungen einfach zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir, glaube ich, als BUWOG schon ganz gut dabei. Und Netzwerke, Frauennetzwerke in der Branche zum Beispiel, glaube ich, sind auch ein wesentlicher Beitrag zur Sichtbarkeit und auch zur Vernetzung der Frauen in der Branche untereinander. Und ich würde mich freuen, wenn wir mehr und mehr Bewerbungen von Frauen bekommen, auch für Führungspositionen bei uns in der BUWOG.
Also machen wir ganz groß und offensiv Werbung dafür. Zur Webseite von Frauen in Führung verlinken wir auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und dort gibt es übrigens auch einen Speakerinnenpool auf der Webseite.
Super.
Also Expertinnen, die vielleicht auch bei der Expo Real aufs Panel können. Machen wir gerne Werbung für. Große Bonusfolge heute. Daniel Riedl ist zu Gast und es gibt noch eine Folge, die wir auch besonders herausgreifen möchten. Wenn Sie die noch nicht kennen, dann finden Sie die alle, wie alle anderen auch, weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Also in der Folge 41 lautete das Thema Immobilienbestand gestalten, nachhaltig und digital. Wir hatten Kevin Töpfer zu Gast, Geschäftsführer der BUWOG Group in Österreich. Da hat sich ja einiges getan, denn die BUWOG ist in Österreich nicht nur in der Verwaltung eigener Bestandsimmobilien unterwegs, sondern bietet das auch für andere Bestandshalter an. Was ist das für ein Leistungspaket, das ja jetzt in diesem Jahr wirklich neu aufgerollt wurde?
In Wahrheit bieten wir die Leistungen unserer Plattform, die wir im Regelfall selbst konsumieren, jetzt auch Dritten an. Das machen wir in Österreich mit der BUWOG, die da Verwalterei, Handwerkerei und Maklerei anbietet. Das machen wir auch in Deutschland, indem wir mit der BUWOG Immobilientreuhand, institutionellen Investoren, Family Offices unsere Plattform, unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen. In Österreich machen wir das quasi schon immer in irgendeiner Form, weil wir Eigentumswohnungen gebaut haben, die wir dann anschließend für die Eigentümer auch verwaltet haben. Aber das ist Wohnungseigentümergemeinschaften-Management. Auch durch die Privatisierung entstehen solche Wohnungseigentümergemeinschaften und zusätzlich haben wir jetzt die Plattform eben auch für institutionelle Investoren geöffnet, die für ganze Objekte da Zugang zu unserem Know-how, zu unserem Netzwerk und zu unserer Plattform bekommen. Und das wird gut angenommen. Unser Spezial-Know-how zum Beispiel bei Dekarbonisierungsfahrplänen im Bereich von Sanierung, Nachhaltigkeit und so weiter ist da offensichtlich gefragt. Auch unsere SAP-Plattform, die es institutionellen Investoren ermöglicht, in ihre SAP-Plattformen Daten zu übertragen. Ein institutionelles Berichtswesen, das wir als BUWOG, als Vonovia für uns selbst brauchen, können wir da auch Dritten anbieten. Das sind so Leistungspakete, die hier für Investoren angeboten werden.
Also wer Bestandshalter ist und sagt, ich habe 10.000 Wohnungen oder 20.000 in Verwaltung und suche jemand, der das managt, der auch Dekarbonisierungspfade macht, der eine Digitalisierung vorantreibt, der ist in dem Fall auf buwog.com richtig und findet dort auch Ansprechpersonen.
Genau.
Schauen wir nochmal in die Folge 44. Da haben wir über die Zukunft der Erdgeschosse gesprochen, auch ein wichtiges Thema. Zu Gast war Dr. Josef Frechen vom Beratungshaus Bulwin-Geser. Das ist ein Einzelhandelsexperte und Mitautor der Studie Erdgeschosse 5.0. Das klassische Erdgeschoss, das vielfach ja vom stationären Einzelhandel geprägt ist, erfährt gerade einen Wandel, haben wir in diesem Gespräch gelernt. Wir kaufen online statt im Laden, wir lassen uns Dinge liefern statt im Kaufhaus um die Ecke zu konsumieren. Stellt sich die Frage, wie sehen denn die Erdgeschosse der Zukunft eigentlich aus? Mal abgesehen von der Frage, wie Bestandsimmobilien verändert werden müssten. Was macht man heute mit Erdgeschossen? Wie kann man die nach ihrer Erfahrung schlau gestalten?
Es muss uns klar sein, dass unser höchstpersönliches Einkaufsverhalten auch Auswirkungen auf Stadt, auf Urbanität hat. Wenn also wir alle mehr bei Amazon oder anderen Online-Händlern kaufen, dann tut sich der stationäre Handel entsprechend schwerer. Es leben die Viertel, die Städte von der Urbanität, die eben von Erdgeschossen ausgestrahlt wird. Man sieht in Berlin, aber auch in Wien, dort oder da mehr Gastronomie. Man sieht ursprüngliche Geschäftsflächen zu Ordinationen oder kleineren Büros werden. Man sieht auch Online-Händler oder kleinere Online-Händler aus solchen Flächen dann tatsächlich ihre Verkäufe abwickeln. Das, glaube ich, sind wichtige Themen. Gleichzeitig dort, wo diese Urbanität zur Straße hin nicht gefragt ist, sondern in den Hoflagen, ist Wohnen in Erdgeschossen ein wichtiges Thema. Leute mit Haustieren, aber auch mit Kindern, Bewohnende, die quasi da den Auslauf in Gärten und so weiter brauchen. Für die macht das absolut Sinn. Und für uns ist das bei jeder Entwicklung ein wichtiges Thema. Wir können zum Beispiel entweder Fahrradstellplätze oder Paketübernahmeanlagen oder Ähnliches in Erdgeschossen unterbringen. Aber der Handel oder die Belebung dieser Erdgeschossflächen ist schon für uns als Developer für die urbane Qualität der Umgebungen, die wir schaffen, ein wichtiges Thema.
Da höre ich aber auch raus, dass Sie Erdgeschosse nicht primär als Problemzonen sehen.
Nein, sehe ich nicht. Erstens, weil wir grundsätzlich damit auch Wohnflächen schaffen können, jetzt nicht unbedingt direkt auf die Straße, aber weil wir es auch als Chance sehen, die Viertel, die wir bebauen, entsprechend zu beleben und auch als unsere Aufgabe sehen, uns für die Erdgeschossflächen etwas einfallen zu lassen.
Mehr zu dieser Studie, die wir besprochen hatten, Erdgeschosse 5.0, gibt es auch bei uns in den Shownotes. Also da steckt auch ganz viel Erkenntnis und ganz viel Wissen drin. In der Folge 45 ging es um das Thema Housing First. Das ist jetzt zugegebenermaßen ein krasser Themensprung. Housing First ist ein international erprobter Ansatz, um Obdachlosigkeit zu überwinden. Es war bei uns zu Gast Corinna Münchow vom Bundesverband Housing First. Bei Housing First geht es darum, dass man wohnungslosen Menschen zuerst mal eine Wohnung gibt und alles andere kommt danach. Also zum Beispiel gesundheitliche Betreuung, Suchtberatung, psychosoziale Begleitung etc. Wir sprechen da gleich drüber, Herr Riedel. Zuerst ein Ausschnitt aus dieser Folge zum Thema Housing First. Ich konnte nämlich mit der Bundesbauministerin Clara Geiwitz sprechen, die auch in diesem Bereich viele Aktivitäten plant. Was sind die wichtigsten Vorteile des Housing First Ansatzes? Hören wir mal rein, was die Bundesbauministerin dazu gesagt hat.
Also es zeigt sich einfach, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen dauerhaft ihre Obdachlosigkeit überwinden können. Und das Rollenmodell ist ja Finnland, das habe ich mir auch angeschaut. Die haben natürlich über Jahre auch einen Aufbau von Wohnungen für diese Y Foundation, die diese Housing First Projekte dann macht, schaffen können. Und auch hier hat sich gezeigt, der überparteiliche Konsens, dass man Obdachlosigkeit überwinden will, dass man dafür Wohnungen braucht, war ganz, ganz wichtig. Ein Punkt ist auch bei dem finnischen Modell noch nicht geklärt, nämlich wie gehen wir mit Menschen um, die aus anderen EU-Ländern bei uns sind und obdachlos sind. Das muss also auch ein Thema sein, was wir in den EU-Gremien, und da trage ich das Thema auch immer wieder hin, klären müssen. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass Menschen aus anderen Ländern hier bei uns obdachlos geworden sind und wie unterstützen wir sie, damit sie auch wieder nach Hause können?
Also Housing First Thema in der Folge 45 können wir auch sehr empfehlen, das da nochmal reinzuhören. Herr Riedel, bis 2030 soll das Thema Obdachlosigkeit überwunden werden. Darauf haben sich die EU-Staaten verständigt. Da wird ja in irgendeiner Form die Immobilienwirtschaft eine Rolle spielen und spielen müssen, damit das gelingt.
Eine Rolle spielen müssen, denke ich, ja. Obdachlosigkeit ist ein vielschichtiges Thema, das wir auch nicht einfach nur durch mehr Wohnraum lösen können. Ich glaube, ein ganz zentrales und wichtiges Element ist generell im Development soziale Durchmischung. Wir bauen große Quartiere, wo es geförderte soziale Wohnungen gibt, Mietwohnungen gibt, frei finanzierte Miete, meist auch Eigentumswohnungen. Diese Mischung macht es, glaube ich, letztendlich im Development aus. Wir bauen es aber auch, wenn es passt, zum Beispiel Sozialstationen. Ich erinnere mich hier in Berlin an das BUWOG-Wohnwerk, wo wir eine Sozialstation für Obdachlose bei uns im Projekt integriert haben. Da gibt es allerdings, glaube ich, eine Stiftung, einen Verein, der das trägt, der bei uns das Objekt mietet und letztendlich die Angebote direkt für die Obdachlosen organisiert und abwickelt. Das ist wichtig. Ich glaube, da können wir als Immobilienbranche eine Rolle spielen, indem wir solche Sorgen für die Kommune, für den Bezirk A ernst nehmen, B dafür in unseren Projekten Raum schaffen Aber tatsächlich die Betreuung der Obdachlosen, die Reintegration der Obdachlosen wieder in ein geordneteres Leben mit einer eigenen Wohnung oder so, das ist eine Aufgabe, wo wir uns entsprechend schwerer tun, wo wir Unterstützung auch der Kommunen, der sozialen Organisationen brauchen. Da ist, glaube ich, die Zusammenarbeit wichtig. Und natürlich ist es ganz generell wichtig, dass möglichst viele neue Wohnungen errichtet werden, weil dort, wo Wohnraum fehlt, ist das Problem natürlich dringend. Und ist auch das Delta der Marktmieten, die aufgerufen werden, zu dem, was tatsächlich für die BewohnerInnen leistbar ist.
Sie haben das Haus Strohhalm erwähnt im Quartier Buwok Wohnwerk. Das ist ganz interessant. Auf der einen Seite soziale Angebote, aber wenige Meter daneben Eigentumswohnungen in einem Quartier. Also irgendwo kein Widerspruch.
Gar nicht. Und ich kenne das aus anderen Ländern, wo Sozialwohnungsquoten zu erfüllen sind und tatsächlich dann es getrennte Eingänge gibt für die Sozialwohnungen in die Objekte und für die Eigentumswohnungen. Ich halte davon nichts. Wenn ich zum Beispiel denke, in Wien haben wir mit dem Helio Tower ein hohes, also tatsächlich ein Hochhaus geschaffen mit entsprechender auch ästhetischer Qualität. Da sind die unteren 17 Stockwerke Sozialwohnungen, die über die gleiche Rezeption betreten werden, wie die nächsten 17 Stockwerke, die hochwertige Eigentumswohnungen sind. Also aus meiner Sicht ist sowohl das soziale Wohnen wie mit dem frei finanzierten Wohnen entsprechend möglich, diese Nutzungen zu verbinden, ohne Konflikte zu schaffen. Und in größeren Quartiersentwicklungen muss es auch möglich sein, über Sozialstationen tatsächlich auch Needs, also Bedürfnisse zu erfüllen, die durch Obdachlose in Schwierigkeiten geratene Menschen für die letztendlich zu lösen sind, mit Hilfe der Kommune und der sozialen Organisationen.
Mehr zu diesem Haus Strohhalm gibt es bei uns auch auf blog.buwok.com. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Tatsächlich ein ganz spannendes Projekt. In Folge 46 hieß das Thema Revitalisierung und Co. Bauen im Bestand. Auch dort gibt es einen Bundesverband, der sich gegründet hat. Herr Riedel, dieses Thema Bauen im Bestand, wenn man große Grundstücke entwickelt, auf denen schon alte, marode Bestandsbauten stehen, sag ich mal. Das ist ja eine besondere Herausforderung. Wie sollte man denn damit umgehen?
Das ist eine Herausforderung. Meist stehen diese Gebäude ja auch unter Denkmalschutz. Wie wir vorhin schon besprochen haben, macht es dort oder da einfach Sinn, den Bestand zu erhalten. Entweder gezwungenermaßen, wenn es unter Denkmalschutz steht oder wenn es einfach ins Konzept passt. Wenn ich zum Beispiel an 52 Grad Nord denke, da gab es so ein Pförtnerhäuschen, das von Anfang an da war in der alten Chemiefabrik. Das war was für uns immer so ein Eingang ins Quartier, schützenswert. Ich weiß gar nicht, ob das unter Denkmalschutz steht oder nicht, aber es hat einfach dem Quartier Charakter gegeben. Und so haben wir andere Grundstücke, wo eben zum Teil alte Gebäude, Hallen oder auch nur einzelne Mauern unter Denkmalschutz stehen. Unser Job ist es, diese speziellen Bauwerke ins Projekt zu integrieren und dafür zu sorgen, dass daraus eben auch wieder eine spezielle Form von Urbanität entsteht, das Alte mit dem Neuen entsprechend verbunden ist und daraus entsprechend was zu machen. Und wenn wir Bestände erhalten können, um auch CO2 letztendlich einzusparen, das beim Neubau ja gezwungenermaßen in irgendeiner Form entsteht, dann ist das wichtig für uns. Und ganz generell, glaube ich, ist es wichtig zu betonen, dass Nachhaltigkeit aus dem Dreiklang zwischen der ökologischen, der sozialen und der ökonomischen Nachhaltigkeit auch bestehen muss. Das heißt, wir können uns nicht ausschließlich auf die Ökologie fokussieren. Am Ende muss sich's für uns, aber auch für die Öffentlichkeit in irgendeiner Form auch rechnen.
Das heißt aber auch, eine Bestandssanierung muss sich auch irgendwie rechnen oder muss irgendwie querfinanziert werden innerhalb eines Quartiers?
Genau. Fragezeichen? Ja, das mag sein. Zum Teil geschieht das ja auch dann durch Förderungen. Zum Teil machen wir das intern durch Subventionen. Asynchrone Allokation der Grundstückskosten hat das mal jemand genannt. Also wenn wir größere Quartiere errichten, dann müssen zum Beispiel die Eigentumswohnungen einen höheren Anteil am Kaufpreis für das Grundstück verdauen. schon in der Kalkulation, als dass vielleicht geförderte Wohnungen oder Bestandsbauten müssen. Das heißt, wir subventionieren auch innerhalb von Projekten quer, um die Erhaltung von Beständen zu ermöglichen oder um eben den Bau von Miet- oder gar geförderten Mietwohnungen zu ermöglichen.
Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie Deutschland und Österreich vergleichen? Wird in Österreich mehr historische Bestandsbauten oder mehr Bausubstanz bewahrt? Oder wurde in beiden Ländern allzu schnell abgerissen?
Ich glaube, das hat wesentlich mehr mit dem Zweiten Weltkrieg und den Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun, als mit dem, was danach passiert ist. Ich glaube, der Denkmalschutz, mit dem wir durchaus auch immer wieder mal kämpfen als Projektentwickler, der ist in Deutschland, in vielen Städten genauso streng, wie wir das aus Wien kennen. Allerdings ist in Wien einfach deutlich mehr historische Substanz nach dem Zweiten Weltkrieg gestanden, als das in Städten wie München war, wo die Kriegsschäden einfach viel bedeutender waren und dadurch ein Teil der Urbanität in deutschen Städten eben durch Nachkriegsbauten entstanden ist und dadurch eben ein anderes Stadtbild entstanden ist, als man das aus der Innenstadt von Wien kennt, wo eben viele der Prachtbauten der Habsburger nach wie vor erhalten sind.
Also spannendes Thema, Folge 46, Revitalisierung und Co. Bauen im Bestand, auch bei uns zu finden auf blog.buwok.com und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch in diesem Jahr gab es ja hier im Podcast wieder ein Live-Special, das wir durchgeführt haben, also ein großes Event, das wir zusammen mit dem Verlag der Tagesspiegel ausgerichtet haben. Das ist ein Dialogforum, bei dem Politik, Wirtschaft und Forschung miteinander diskutieren. Diesmal ging es um das Thema digitale Transformation im Bau- und Immobiliensektor. Großes Thema, kompliziertes Thema, zum Nachhören aber sehr empfohlen. Eine extra lange Ausgabe, Folge 48 ist das. Herr Riedel, Digitalisierung, Innovation, da tut sich ja einiges, da muss sich einiges tun. Und da waren Sie ja auch selbst in diesem Jahr sehr aktiv und unterwegs.
Genau, ganz generell. Wir haben in der Vonovia gemeinsam mit Beratern eine KI, also AI-Strategie entwickelt. Das, glaube ich, kann tatsächlich nur konzernweit passieren. Da kann es keine Inseln für einzelne Unternehmensteile geben. Wir hatten erst vor wenigen Tagen in Wien einen Digi-Day, wo unterschiedlichste Innovationen im Digitalisierungsbereich in der BUWOG vorgestellt wurden. Vielleicht können wir auch sowas mal hier in Berlin machen, wo wir gezeigt haben, es gibt ein eigenes ChatGPT, mit dem man tatsächlich unsere eigene Datenbasis durchsuchen kann. Wir haben vorgestellt, wie wir mit den Virtual Reality Brillen virtuelle Besichtigungen von Projekten tatsächlich online machen kann und vieles weitere. Wir versuchen aber auch den Prozess der Projektentwicklung weiter zu digitalisieren in einer Zusammenarbeit und Beteiligung mit der VSK Software in Bochum zum Beispiel, wo wir Baueinreichungen mit der Stadt Bochum entsprechend digitalisieren wollen. Die Vorprüfungen, die sonst von den Mitarbeitern des Bauamts durchgeführt wird, die wird größtenteils dann schon von einer Software vorerledigt und den Mitarbeitenden des Bauamts angezeigt, was eben alles passt und nicht passt. Der Prozess zwischen den Architekten oder Planenden und der Behörde verkürzt sich, weil dieser Prozess mit der Software schon davor stattfindet, bevor man tatsächlich beim Bauamt landet. Also ein wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite beschäftigt uns das Thema sehr stark bei Gropius. Wir sind da als BUWOG größter Aktionär. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender. Gropius hat es geschafft, den kompletten Entwicklungsprozess und Bauprozess zu digitalisieren. Das heißt, die Planungssoftware, in der das Gebäude geplant wird, ist gleichzeitig die Software, die die Maschinen, die Roboter mit den Informationen beschickt, die notwendig sind, um letztendlich die Bauteile zu bauen und dann auf der Baustelle zu zusammenzusetzen. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine Building Operating Software, also ein Betriebssystem fürs Gebäude, wo letztendlich die komplette Steuerung, Zählung, Internet-Services und anderes angeboten werden kann. Also einmal Digitalisierung nach dem Tesla-Ansatz für den Bau von Gebäuden durchgedacht wurde.
Hm. Sie haben das Thema Gropius gerade angesprochen, Innovationsunternehmen für das serielle, modulare und vor allem eben digitale Bauen. Was ist Ihre Einschätzung? Liegt da generell im seriellen, modularen Bau die Zukunft? Und zwar nicht la pour la, sondern weil man sagt, es geht schneller und ist damit auch günstiger.
Genau. Also es bringt mehrere Vorteile. Wir verlagern Arbeit, die sonst auf der Baustelle bei plus 40 Grad oder minus 20 Grad stattfindet, in die Fabrik. Wir werden unabhängiger von Fachkräften. Wir werden sehen in der Baubranche, ob die letztendlich ein ähnliches Schicksal ereilt, wenn wir wieder intensiver zu bauen beginnen, wie es das in der Gastronomie gab, wo die Köche und Kellner nicht mehr wirklich zurückgekehrt sind. Daher gehe ich davon aus, dass der Fachkräftemangel in der Bauindustrie sich deutlich verschärfen wird. Wir wollen dem entgegenwirken, indem wir a. angenehmere Arbeitsplätze in der Fabrik bieten als tatsächlich auf der Baustelle und b. Natürlich den Robotern, Greifarmen und allen möglichen Gerätschaften in der Fabrik Arbeit überlassen, die dann digitalisiert, in hoher Präzision abgewickelt werden kann. Das wird uns Vorteile bringen. Und natürlich bauen wir in der Fabrik die Objekte deutlich schneller, als das auf der Baustelle möglich ist. Wir tun das nachhaltiger, weil wir auf den Baustoff Holz setzen. Und so vor allem aus meiner Sicht zum Beispiel in der Nachverdichtung, wo man mit Standardbautypen arbeiten kann, dann tatsächlich höhere Volumina zu niedrigeren Kosten auf die Baustelle bringen können und auch die Bauzeiten auf der Baustelle entsprechend verkürzen können. Viele Vorteile und viel Luft nach oben, weil das serielle Bauen einen geringen einstelligen Prozentsatz momentan vom Volumen ausmacht. Und wenn da alleine nur ein paar Prozent für uns als Gropius drinnen sind, wir unsere Fabrik, die rund 3500 Einheiten pro Jahr bauen kann, ganz gut auslasten können.
Also das ist diese Smart Factory, die Gropius dieses Jahr eröffnet hat in Riechen in Baden-Württemberg, glaube ich.
Genau, in Baden-Württemberg. Die Fabrik wird gegen Jahresende jetzt fertig. Die Greifarme, Aufsätze, die Schneidemaschinen und alles, was da dazugehört, wird in diesen Wochen fertig. Im ersten Quartal 2025 wird die Fabrik in Betrieb genommen und die ersten Projekte für uns als BUWOG, nämlich zum Beispiel hier in Berlin, in Charlottenburg, werden dann in den ersten Monaten 2025 vom Band laufen. Wir werden auch in Salzburg in einer großen Projektentwicklung mit Gropius zusammenarbeiten. Wir haben weitere Objekte hier in Berlin mit Gropius in Planung und setzen nicht ausschließlich auf dieses System, aber er ist eines unserer ganz wichtigen Standbeine für die Projektentwicklung in Zukunft, ganz besonders in der Nachverdichtung, also in bestehenden Siedlungen, wo wir einzelne Blöcke mit, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, 50 Wohnungen dann errichten können, kurze Bauzeiten haben, wenig Belästigung unserer Mieter vor Ort haben und dann über die Skalierung auch das zu entsprechend günstigen Baukosten machen können.
Mhm. Erklären Sie mal, wenn Digitalisierung auf Immobilienwirtschaft trifft, dann treffen ja auch etablierte Bauträger auf durchaus junge, quirlige Unternehmen, technologiegetriebene Unternehmen. Wie funktionieren da die Kulturen miteinander?
Also
ganz konkret.
Das ist eine der Faszinationen auch am Thema Gropius für mich. Ich bin wahrscheinlich das, was man einen gestandenen Manager mit einiger Lebenserfahrung bezeichnen würde. Bei Gropius gibt es viele junge Gen Y MitarbeiterInnen aus allen Nationen. Von ungefähr 400 Mitarbeitern sind, glaube ich, über 200 Softwareingenieure. Also die kommen mit völlig anderen Ansätzen, anderen Gedanken. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, also ich wäre nie irgendwas geworden, wenn ich auf Seniorität irgendwas gegeben hätte. Ich war immer der Jüngste. Irgendwann kehrt sich das leider. Jetzt habe ich ein Alter erreicht, wo man nicht überall mehr der Jüngste sein kann. Und daher muss ich wohl sagen, dass eine gewisse Lebenserfahrung auch hilft, im Zusammenhang mit jungen, frischen Ideen, Out-of-the-Box-Thinking. Und wir haben quasi interkulturelle Teams gegründet zwischen der BUWOG und Gropius, wo wir uns den einzelnen Herausforderungen widmen und ganz wichtig voneinander lernen. Wir sind nicht angetreten, um Gropius beizubringen, wie man das macht. Und Gropius ist auch nicht angetreten, um uns zu erklären, wie man das jetzt macht. Wir versuchen jeweils mit unserer Perspektive, mit unserem Know-how, mit unseren Zugängen gegenseitig Mehrwert zu schaffen. Und das gelingt auch bei allen Kulturunterschieden, die wir da haben, gut. Und worauf ich schon auch stolz bin, ist, dass wir als Vonovia, insbesondere als BUWOG, auch extrem offen sind gegenüber Innovation, neugierig und hungrig sind auf Neues und das eben auch unterstützen. Wir haben substanziell in Gropius investiert, weil wir an die Idee geglaubt haben, weil wir an das Team glauben und glauben, dass das serielle Bauen basierend auf dem Baustoff Holz tatsächlich echt Zukunft hat.
Also, das ist die Zukunft und gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft ins Jahr 2025. Daniel Riedel darf seine Glaskugel auspacken und sagen, was kommt, was bleibt, was uns vielleicht weiter beschäftigt, auch wenn wir es nicht wollen, und wo die Chancen sind.
Also bauen, bauen, bauen. In unserer DNA liegt es, Projekte zu entwickeln und die auch umzusetzen. Von unserem Bauchladen, unserer Pipeline, die über 60.000 Einheiten umfasst, wollen wir möglichst viel, möglichst rasch in Bau bringen. In unterschiedlichen Projektkategorien, einmal für unsere Bestände, weil wir als Vonovia auch mit neuen Wohnungen entsprechend im Portfolio wachsen wollen, aber auch zum Verkauf. In Form vor allem von Wohnungen für Anleger, seien es private Anleger, also die Anwälte oder Zahnärztinnen, die in Wohnungen investieren wollen und die auch vermieten, gleichzeitig aber auch institutionelle Investoren, die ganze Objekte kaufen. Wo ich noch ein bisschen skeptischer bin, aber wir darauf hinarbeiten, dass es besser wird, sind die klassischen Eigentumswohnungen für Eigennutzer, für die Familien. Da spielt die Zinssituation noch immer die größte Rolle, weil sie einfach die monatliche Annuität nach wie vor verteuert und es schwieriger macht, für junge Familien tatsächlich sich Wohnraum im Eigentum zu verschaffen. Da wollen wir auch durch niedrigere Baukosten, Fokus auf die Baukosten, auf die Ausstattung entgegenwirken und eben auch Produkte anbieten können, die wieder in der halbwegs leistbaren Kategorie sind, so dass auch jüngere Familien die Chance haben, Eigentum zu bilden. Das ist sicher einer unserer Fokusthemen. Das serielle Bauen, die Weiterentwicklung der Produkte mit Gropius, aber auch mit anderen Baustoffen als Holz, die Entwicklung eines Basishauses mit günstigen Baukosten, so dass wir in der Lage sind, zu leistbaren Mieten in der Nachverdichtung oder generell bei uns im Portfolio anzubieten, ist ein ganz wichtiges Fokusthema. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die Wohnungsnot, die fehlenden Wohnungen in Städten wie Berlin, aber auch in vielen anderen deutschen Städten und Wien, ein Ende nimmt. Und dazu, zu diesem Beitrag sind wir bereit, die Vonovia auch entsprechend bereit, Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Wir haben eine Investitionsoffensive angekündigt. Und im Rahmen dieser Offensive geht es eben um Bauen, Bauen, Bauen.
Also viele Themen, die in der Zukunft wichtig werden. Wir werden an vielen dieser Themen auch dranbleiben hier im Podcast. Und ich sage für diese Folge vielen Dank für das Gespräch. Einmal mehr Daniel Riedel.
Danke auch und ich hoffe, wir sehen uns in gleicher Zusammensetzung wieder nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Und damit sind wir am Ende unserer Bonusfolge und am Ende dieser 8. Staffel. Über 50 Folgen in diesem Podcast sind bisher erschienen, zusammengenommen 40 Stunden Wissen und Informationen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. An dieser Stelle Ihnen danke fürs Zuhören und natürlich freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und vielleicht die ein oder andere Folge, die wir heute besprochen haben, nochmal anhören. Vielleicht kennen Sie noch nicht alle. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind am 6. Februar wieder da. mit neuen Themen und neuen Gesprächen und neuen Gästen, auf die ich mich schon sehr freue. Danke fürs Zuhören und danke unserem Gast Daniel Riedel.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.